Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch und das bedeutet, wir haben natürlich eine neue Hunderunde für euch. Und ja, Lisa macht Fortschritte, würde ich sagen, alles im Rahmen. Ich soll auf jeden Fall ausrichten, dass es ihr den Umständen entsprechend geht, ihr ein bisschen langweilig ist. Aber sie sich natürlich gut erholen muss und eben deswegen auch ein bisschen Ruhe braucht, haben wir ja euch auch schon angekündigt. Und deshalb habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist ein bisschen, für mich könnte es jetzt unangenehm werden. Denn ich habe tatsächlich Taylors Hundetrainerin dazu geholt. Das ist die liebe Theresa. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Theresa arbeitet nämlich bei Lisa in der Hundeschule als Hundetrainerin und hat natürlich die ganzen Kurse gerade auch von Lisa am Start und ist eigentlich voll auch mit Hundeschule, ne?
Ja, da ist viel los gerade bei mir. Aber man tut, was man kann, sage ich jetzt mal.
Man tut, was man kann, ja. Und eben Theresa ist auch Taylors Hundetrainerin. Also Theresa kennt Taylor aus dem FF. Wahrscheinlich besser, nee, nicht besser als ich, aber schon auch sehr, sehr gut. Aber ich habe diese Woche, Lisa und ich haben diese Woche ja auch eine Folge aufgezeichnet. Und das hatte ich Lisa auch schon erzählt, weil ich war tatsächlich sehr stolz, wie du auch weißt, waren wir beim letzten Mal Hundeschule nicht da, weil meine Mama Geburtstag gefeiert hat, der 60. Und es waren ganz viele Leute da. Und Taylor hat tatsächlich es hinbekommen. Also wir haben den Anfang haben wir so gemacht, dass sie oben war, dass sie diese ganzen Begrüßungssituationen nicht mitkriegt, weil du kennst sie, sie würde das nicht packen. Das wäre sehr anstrengend für sie. Sie würde halt überall hinwollen und so weiter und so fort. Also haben wir gesagt, okay, komm, wir bleiben oben mit ihr und dann lassen wir die erstmal alle ankommen und dann haben wir auch erstmal gegessen und so, dass sie auch merkt, so hier, wenn so viele Leute da unten sind, das juckt sie gar nicht, hat sie Gott sei Dank auch überhaupt nicht gejuckt tatsächlich. Also sie hat irgendwie einmal bei der Klinge mal gebellt oder sowas, aber war eher, glaube ich, so ein, hey, was ist jetzt hier los? Aber okay, dann sind hier jetzt halt Leute. Ja, und dann sind wir mit ihr spazieren gegangen, muss so 20:30 irgendwie Viertel vor irgendwie so gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, nee, komm zu meinem Freund, komm, wir setzen uns auch in den Garten. So, bringt ja jetzt nichts, sie die ganze Zeit einfach nur oben zu lassen und alleine oben lassen, würde sie auch doof finden. Kann ich ja auch verstehen, wenn unten so viel Terra ist, ne? Und dann sind wir mit ihr in den Garten gegangen und dann haben wir uns praktisch von Stunde zu Stunde näher an die Terrasse genähert. Und am Ende war es so, dass Taylor mitten auf der Terrasse einfach richtig eingepennt ist. Aber so richtig. Mitten zwischen den Leuten. Und sie lacht da und hat gepennt.
Richtig gut. Ja, ja, ich habe die Folge tatsächlich gestern gehört.
Ja, sehr gut. Dann hätte ich sie ja gar nicht erzählen müssen.
Richtig, richtig stolz auf euch. Also ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Ich kenne Taylor jetzt ja auch schon eine Weile eigentlich von Welpen an.
Ja.
Und weiß, dass ja ihre Menschenliebe sehr, sehr groß ist.
Ihre Menschenliebe ist riesig, ja.
Und kann mir vorstellen, ja, wie schwierig das auch für sie war. Aber ja. Richtig, richtig gut, dass das so gut geklappt hat.
Hat sie wirklich gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Dafür hat sie dann jetzt in der Woche hat sie erstmal schön eine Bettdecke angefressen.
Naja.
So Pubertät halt, ne?
Wir
probieren nochmal so ein bisschen das aus, was man im Welpenalter gemacht hat. Ja, habe ich gestern ein Foto zugeschickt bekommen. Kann ich dir auch zeigen. Warte. Da dachte ich mir auch so, ach Taylor, das hatten wir doch alles schon.
Ja, sowas wird es aber immer mal wieder hier geben. Oh ja, eine rosa Bettdecke und da fehlt ein Stückchen. Ja. Aber es ist noch da.
Es ist noch da.
Sie hat es nicht gefressen.
Sie hat es nicht gefressen, nee, aber wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich war ihr kurz langweilig und dann, ach, sieht ja nett aus.
Ja.
Da schlafen immer meine Menschen drin. Kann ich ja mal reinknabbern, ey. Oh Gott, ey.
Hat ein bisschen Langeweile vielleicht. Ja. Bewusst, wohin mit sich. Aber sowas wird immer mal wiederkommen. Wenn
ja,
man
gut denkt,
man hat's durch.
Ist halt Pubertät, ja, ne?
Genau.
Ist halt Pubertät. Aber nee, das hat sie schon sehr, sehr toll gemacht. Muss ich wirklich sagen, war ich sehr stolz auf sie.
Sehr schön.
Ja, bin ich auch immer noch ein bisschen.
Na klar.
Aber ich glaube, es sind halt eh immer diese Anfänge, die bei ihr so ein bisschen herausfordernd sind. Aber wie Lisa ja auch in der Folge gesagt hat, vielleicht ist sie auch einfach am Anfang immer ein bisschen hibbeliger.
Ja.
Und solange man damit umgehen kann, ist ja auch alles okay.
Genau, ihr wisst, wie ihr sie zu nehmen habt, wie ihr ihr helfen könnt.
Ja.
Um da dann gut in so eine Situation auch reinzukommen. wie die Situation vielleicht auch für die Gäste angenehm ist. Da muss man ja auch mal dran denken.
Ja, also ne, natürlich kam mal ein, zwei zu ihr hin und natürlich ist sie dann auch wieder aufgestanden und wollte halt von denen natürlich gestreichelt werden, so, aber haben halt gleich gesagt, nee, Taylor, leg dich mal wieder hier hin. Hat sie dann auch sofort wieder gemacht.
Genau, zu den Gästen gesagt, setzt euch mal wieder hin.
Genau. Nee, die durften da schon stehen bleiben, so, aber war schon auch wichtig, dass sie dann nicht das bekommt, was sie dann will in dem Moment, sondern dass sie hier merkt, nee, heute ist hier mal einfach nur Ruhe angesagt.
Sehr gut.
Ja. Und das hat sie gut gemeistert. Und dann ja noch das Elfmeterschießen, das hat sie auch gut gemeistert. Da dachte ich auch kurz so, holla, die Waldfee.
Ja, da wundert man sich dann manchmal doch.
Ja gut, also mit Geräuschen,
sowas schon klappt.
Eben mit Geräuschen und sowas, wusste ich ja, hat sie ja eigentlich keine Probleme. So, ne? Du kannst ja auch einfach, keine Ahnung, so ein Luftballon geht kaputt und sie guckt einfach nur so, warum hast du das jetzt gemacht? Was soll
jetzt
das?
Jetzt ist er kaputt.
Jetzt ist er kaputt. Ich hätte doch mit dem noch spielen können. So, dann hätte man ihr erklären müssen, naja, du hättest auch ungefähr nur eine Sekunde mit ihm spielen können, aber...
Ja, aber da hat sich das Training dann doch gut ausgezahlt.
In dem Fall ja, auf jeden Fall. Aber du bist ja nicht nur Hundetrainerin, Theresa. Du hast ja auch noch einen anderen Job, einen Vollzeitjob, den du nebenbei machst. Und vielleicht keine Triggerwarnung, aber wir sprechen heute über ein bisschen ernsthafteres Thema. Und wir beschäftigen uns am Ende, muss man auch so deutlich sagen, eben mit dem Tod des Hundes. Denn du bist Hundepathologin.
Ja, genau. Also nicht nur Hundepathologin, sondern... also allgemein Tierpathologin, aber ein großer Teil unserer Arbeit sind natürlich die Haustiere und da vor allem Hund und Katze.
Ja.
Aber genau, grundsätzlich erstmal kommt zu uns jedes Tier oder kann zu uns jedes Tier kommen.
Auch wichtig zu wissen natürlich. Aber also, falls ihr gerade vielleicht irgendwie einen Todesfall eures Hundes verdauen müsst oder sowas, dann ist vielleicht die Folge jetzt vielleicht nicht unbedingt was für euch. Dann überspringt die einfach und hört euch die nächste Folge an. Vielleicht ist es aber auch sehr interessant für euch. Also macht das ein bisschen nach dem Bauchgefühl. Ich glaube, wir werden da jetzt auch nicht allzu tief in die Details einsteigen. Aber natürlich ist es eben auch eine Folge, die irgendwie keine Angst machen soll, sondern euch einfach auch mal einen Einblick geben soll, den ihr sonst vielleicht nicht so bekommen könntet, wo man vielleicht auch so ein paar Aha-Momente kriegen kann, ne?
Ja, ich hoffe das doch.
Sehr
dass
gut.
Da ein bisschen was, ja, bei rumkommt, was man vielleicht noch nicht so gewusst hat und worüber man sich vielleicht auch einfach noch keine Gedanken gemacht hat, weil ganz viele Leute wissen gar nicht, dass das gibt.
Ja, so ging es mir auch, bis Lisa das vor, ich glaube, vor einem Jahr oder sowas mal angesprochen hat. Bei mir, hey, wir könnten ja auch mal eine Folge mit Theresa machen, die ist ja Pathologin. Und ich so, Pathologin? Willst du über Menschen reden? Nee, Hunde. Ich so, okay, das gibt's auch für Tiere. Ja, also ergibt natürlich irgendwie Sinn, dachte ich mir dann auch. Aber ich habe noch nie mir darüber Gedanken gemacht.
Ja, also ich mir schon natürlich, aber tatsächlich... Also ich habe Tiermedizin studiert, also ich bin erstmal primär Tierärztin, habe ich gelernt, kann ich jetzt mal so sagen. Und habe aber schon ja während dem Studium irgendwie gemerkt, dass mir so die klassische Praxis, das was wir vielleicht auch jetzt von Ina kennen, irgendwie nicht so ganz liegt.
Mhm.
Also das finde ich schon spannend und das gehört natürlich zum Studium dazu, das ist der größte Teil, was wir so lernen. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich will noch ein bisschen mehr tiefer reingehen, mehr ins Detail gehen, ein bisschen dahinter gucken, was steckt dahinter, was steckt hinter den Krankheiten und ja, was passiert da auch im Tier. Und habe dann schon im Studium über diverse Praktika gemerkt, dass ich das einfach wirklich super, super spannend finde. Es ist für mich eben noch so ein bisschen ein umfassenderer Blick aufs Tier, in dem Fall auf Hund und Katze vor allem, eben um da zu gucken, ja, was ist da los? Warum ist das Tier zum Beispiel gestorben?
Ja, das glaube ich. Also du bist im Prinzip dann ja auch so ein bisschen näher forschend dabei, um vielleicht auch im Prinzip ja Krankheitsbilder besser verstehen zu können, ne? Oder warum die dann entstehen und so weiter und so fort, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben einmal... Also ich arbeite ja an der TIHO, also an der Uni, und da ist Forschung einfach ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit. Das heißt, wir haben wirklich zum einen gezielte Forschungsprojekte, auch Doktorarbeiten von jüngeren Kollegen, die da wirklich gezielte Forschungsprojekte haben. Aber ja, wir forschen auch im Alltag quasi, so wie so Feldstudien, kann ich jetzt mal sagen. Das heißt, ja, wir haben da ein Tier, wir haben das untersucht, also in dem Fall natürlich ein totes Tier, haben das untersucht, haben vielleicht Veränderungen gefunden, die wir vielleicht auch noch nicht so richtig zuordnen können. Und dann gucken wir mal, wo kommt das her? Und da kann es dann schon mal passieren, natürlich Gott sei Dank oder leider relativ selten, aber es kommt immer mal wieder vor, dass wir da wirklich ganz neue Krankheitserreger entdecken oder neue Erkrankungen, die man vielleicht vorher noch nicht so kannte oder die man vielleicht vom Menschen kannte oder nur bei einer anderen Tierart. Genau, also da sind wir immer auf der Suche nach Neuem, um dann vielleicht natürlich auch damit anderen Tieren zu helfen.
Bei Pathologie denken wahrscheinlich viele erstmal von euch so an Krimis. Geht mir ähnlich auf jeden Fall. So sieht dein Arbeitsalltag wahrscheinlich nicht aus, weil so viele Hundekrimis gibt es jetzt wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, ganz, ganz selten, sage ich jetzt mal.
Ehrlich?
Also wir haben tatsächlich manchmal Fälle, wo dann auch Polizei und Staatsanwaltschaft irgendwie involviert ist. Das ist aber wirklich selten der Fall, aber gibt's schon mal. Aber bei uns ist wirklich eher der Alltag, dass wir entweder von den Besitzern der Tiere beauftragt werden oder auch manchmal von den Tierärzten der Tiere, weil die sich vielleicht auch nicht erklären konnte, was jetzt bei dem Tier so los war. Die uns dann mit der Untersuchung des Tieres beauftragen. Aber ja. Ganz ab und zu.
Ganz ab und zu kommt da auch mal ein Krimi-Fall. Ja. Aha. Da darfst du wahrscheinlich nichts zu sagen, weil wegen Polizei und Staatsanwaltschaft.
Ja, also konkrete Sachen kann ich da nicht erzählen. Das ist aber tatsächlich, das kann ich vielleicht nochmal sagen, der Teil in unserer Arbeit, der vielleicht dann wirklich ein bisschen belastend und nicht so schön ist, weil da ja in der Regel, wenn die Polizei oder Staatsanwaltschaft involviert sind, dass dann um Menschen geht, die den Tieren irgendwie Schmerzen oder Leiden zugefügt haben, auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber ja, das sind die Fälle, an die man vielleicht nämlich auch zuerst denkt bei dem Beruf, wo man dann schon vielleicht mal durchatmen muss und sagen muss, hey, das ist jetzt irgendwie nicht so schön.
Ein bisschen schlucken muss wahrscheinlich, ne? Ja. Magst du mal so einen normalen Arbeitstag beschreiben? Also wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du da hinkommst?
Genau, also wenn ich da hinkomme, dann, also ich habe nicht jede Woche wirklich diesen Diagnostikdienst, sondern ich mache auch ganz viel Schreibtischarbeit. Aber wenn ich diesen Diagnostikdienst habe, dann komme ich da morgens um 7.30 Uhr an. Und dann gibt's erstmal unsere Frühbesprechung. Das heißt, wir sitzen mit allen Kollegen, die in dieser Woche eben diesen Dienst haben, zusammen und besprechen einmal, was liegt an, haben wir schon Fälle für den Tag, besprechen auch ein bisschen so die Fälle aus den Tagen davor. Und ja, wenn wir schon Fälle haben, besprechen wir deren Vorberichte und auf was wir vielleicht dabei achten. Genau, und dann geht's eigentlich schon in die Sektionshalle tatsächlich. Ja, dann gucken wir uns immer erstmal die Tiere von außen an. Was ist hier überhaupt? Wir müssen die Tiere identifizieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade bei Hund und Katze, wenn die zum Beispiel einen Chip haben, ist das ja tatsächlich sehr einfach.
Ja.
Dann nehmen wir das Chip-Auslesegerät und lesen das einmal aus, schreiben das auf und vergleichen das mit den Angaben, die wir hoffentlich vom Besitzer bekommen haben. Und können dann schon sagen, hey, ja, das ist das Tier, was hier was wir hier untersuchen sollen, ist auch das richtige Tier. Das ist vor allem auch für so Versicherungsfälle halt natürlich ganz wichtig. Genau, und dann gucken wir uns das einmal von außen an, was da so los ist. Und dann geht es tatsächlich auch schon daran, das Tier quasi auseinanderzunehmen.
Ja.
Also wir gucken halt auch wirklich rein. Das heißt, wir schneiden das einmal auf.
Ja.
Und dann holen wir auch die einzelnen Organe raus, damit wir wirklich alles uns angucken können. Und dann gucken wir uns das an und suchen halt nach Veränderungen im Grunde. Ja, dann besprechen wir das auch immer noch mit einem erfahreneren Kollegen, einem erfahreneren Pathologen. Diktieren das dann auch alles, also ein bisschen wie hier die Aufnahme.
Ja.
Und so wie man das tatsächlich auch aus dem Fernsehen kennt.
Ich wollte gerade sagen, es ist genau. Schon ähnlich eigentlich
ja,
so.
Wir haben dann so ein Diktiergerät und sprechen alle unsere Befunde da einmal auf. Und dann nehmen wir auch noch Proben von, ja, ich kann einfach grob sagen, so jedem Organ, auf jeden Fall allen Veränderten, aber eigentlich immer so ein ganzes Organspektrum, die wir dann hinterher unter Mikroskop noch untersuchen. Mhm. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit. Man denkt zwar immer erst so, wir nehmen die nur auseinander, aber ein ganz großer Teil unserer Arbeit ist dann am Mikroskop, wo wir uns das Ganze dann genauer angucken können, weil ganz viele Veränderungen in den Organen können wir auch erst unter dem Mikroskop sehen. Das können wir mit dem bloßen Auge so gar nicht sehen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir entweder eben schon bei der Untersuchung in der Sektionshalle oder dann eben unter dem Mikroskop entsprechende Veränderungen finden, dass wir irgendwie den Fall oder ja, das Krankheitsgeschehen rekonstruieren können.
Ja.
Dann schreiben wir natürlich auch noch einen Bericht dazu.
Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere von euch gerade irgendwie so denkt, ja, aber warum nehmt ihr nicht einfach eine Blutprobe so? Also warum muss das auch bei Tieren so sein? Was würdest du sagen, was für eine Bedeutung wird der Pathologie in der Tiermedizin zugeschrieben?
Hat ganz viele unterschiedliche Gründe, dass ein Tier zu uns kommen kann. Und einfach eine Blutprobe ist, ja, kann man machen, aber in der Blutprobe kann man halt viele Veränderungen, viele Erkrankungen gar nicht sehen. Oder wir haben zum Beispiel Veränderungen in den, ich sage jetzt mal, Leberwerten. Mhm. Dann wissen wir, da stimmt was nicht in der Leber, aber was genau in der Leber los ist,
sieht man nicht.
Genau. Also da kann man schon sagen, oh, wir müssen uns die Leber nochmal genauer angucken. Und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel ans ja, lebende Tier noch denken, dann kann man da zum Beispiel aber auch eine Biopsie nehmen. Also wir kriegen auch Proben von lebenden Tieren, also nicht nur die toten Tiere, um dann das uns unter dem Mikroskop anzugucken. Und dann nehme ich vielleicht dem Tierarzt in der Praxis, der die Probe entnommen hat, zu sagen, hey, da in der Leber, das ist nur, in Anführungszeichen, eine Entzündung zum Beispiel, die man gut behandeln kann. Oder natürlich im schlimmsten Fall, dass wir sagen, hey, das ist leider Krebs.
Mhm.
Müsste jetzt vielleicht mal gucken, ob man da noch was machen kann. Aber es gibt auch zum Beispiel, wir haben jetzt gehört, diese Kriminalfälle, wo es dann wirklich darum geht, warum ist das Tier tot? Oder ein Teil ist auch, fällt jetzt nicht in die Hunde-Katzen-Pathologie, aber zum Beispiel, wenn wir größere Tierbestände haben, ich sag mal so Rinder zum Beispiel oder mal die Schweine, und da ist in diesem großen Tierbestand vielleicht eine Erkrankung, man weiß aber nicht so genau, was es da, dann kriegen wir da manchmal ein Tier zur Sektion, dass wir dann sagen können, für den Rest der Herde, hey, das ist das Problem, ihr müsst so und so behandeln. Also
ja, auch spannend. Ja, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber gibt natürlich auch total viel Sinn, natürlich.
Ja, und wenn wir dann den Forschungsaspekt nochmal mit reinnehmen, was auch relativ viel zu uns kommt, sind dann so Zootiere tatsächlich, wo man dann halt auch über die Gesundheit der Zootiere, über Erkrankungen von ja eher ungewöhnlichen Tierarten, ja, Überblick behalten möchte, was da so los ist und was es da auch einfach so gibt.
Ist es häufig, dass Zootiere zu euch kommen?
Ja, tatsächlich. Das ist relativ häufig.
Ja, gut, das ist natürlich auch immer ein besonderer Umstand, ne? Also Zoo ist halt auch immer, also auf der einen Seite finde ich es total schön, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer irgendwie sagen, so, naja, manchmal ein größeres Gehege wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So, es ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Also
das auf jeden Fall.
Ich bin auch großer Fan davon, weil Artenschutz und so weiter ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Aber naja, so ist es halt manchmal mit Dingen. Man kann nicht nur für und nur dagegen sein. Also ist ja auch okay.
Nee, das stimmt. Aber viele Zoos oder die meisten Zoos werden ja tatsächlich so wissenschaftlich geführt und deshalb interessiert es die halt auch gerade die Gesundheit der Tiere und was mit denen so los ist. Und deshalb, ja, kommen die, wenn sie verstorben sind, dann leider zu uns.
Also was war das kurioseste Tier, was du schon mal hattest?
Oh, das willst du sagen. Ich sage immer gerne, vom Zwerghamster bis zum Elefanten war alles dabei. Und das ist tatsächlich so, das ist nicht gelogen.
Ehrlich, du hattest einen Elefanten schon?
Mhm. Ja.
Das ist ja voll crazy. Wie riesig ist eure Halle, bitte?
Nein, oh, ja. Das war, die Elefanten kommen tatsächlich nicht bis zu uns in die Halle.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Weil unser Kran nicht stark genug ist.
Ja gut, die sind halt auch nicht ganz klein, die Elefanten.
Ja, aber die liegen dann tatsächlich auf dem Boden.
Ja.
Ich meine, sonst kommen wir da auch nicht dran.
Ja, natürlich.
Ja, aber, also die sind schon dann bei uns vor Ort. Das ist jetzt nicht so, dass wir da hinfahren.
Aber ist es aufregend für dich, wenn du so ein, ich nenne es mal, exotischeres Tier hast?
Ja, am Anfang ja. Am Anfang auf jeden Fall. Das sehen wir auch immer wieder bei unseren neuen Kollegen. Die sind immer ganz aufgeregt, wenn dann doch irgendwie ein ungewöhnlicheres Tier kommt. Ich sag mal, in dem Moment, in dem man das aufgeschnitten hat, dann wird es nicht mehr so aufregend. Natürlich immer noch spannend, weil wir lieben auch unseren Job, weil es einfach so spannend ist und auch spannend bleibt. Aber von innen ist erstmal, ich sage, jedes Tier gleich. Das stimmt nicht ganz, weil es gibt ja also Wiederkäuer und Fleischfresser und so. Das nicht, aber der grundsätzliche Aufbau und die grundsätzlichen Vorgänge im Körper sind tatsächlich bei jedem Tier eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, dann kommt doch so eine gewisse Routine mit rein. Aber am Anfang, und wenn das ein Tier ist, was man vielleicht ehrlich gesagt auch noch nie gesehen hat oder ein Tiernamen, den man noch nie gehört hat, Das geht uns auch so, dann kann es durchaus sein, dass wir erstmal nochmal kurz Dr. Google befragen oder zumindest die Bücher und uns ein bisschen was anlesen über die Tierart erstmal.
Ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Also.
Ja, eben, wir können ja auch nicht alles wissen. Also da gibt es schon manchmal auch Tierarten mit auch so ein bisschen anatomischen Besonderheiten, die wir uns dann auch nochmal angucken müssen.
Abgefahren. Also ich stelle mir das ganz wild gerade vor in meinem Kopf und ich glaube, ich führe das nicht aus. Aber gibt es denn Fälle, wo du sagst, ja, das war richtig gut, dass wir da nachgeschaut haben?
Ja, da gibt es einen Fall, den ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet hier heute.
Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Und habe mir so überlegt, was ich hier erzählen könnte. Und da ist mir ein Fall wieder eingefallen, das ist schon ein paar Jahre her. Da sind wir auch bei Hunden tatsächlich, deshalb das passt ganz gut. Das waren mehrere Welpen.
Mhm.
Das waren Schnauzerwelpen. Die waren erst in der Tierklinik, in der Tiho. Und die hatten neurologische Probleme. Und zwar so schlimm, dass dann tatsächlich, also es war ein ganzer Wurf, ich glaube insgesamt 6 oder 8 Welpen und 4 davon waren wirklich so schwer erkrankt, dass sie dann leider eingeschläfert werden mussten,
oh Gott,
schon als kleine Welpen. Und die kamen dann zu uns, ich kann mich da noch sehr genau erinnern, weil sie tatsächlich sehr, sehr niedlich waren. Die
das
waren so in einem Alter, wo die wirklich ganz schrecklich niedlich werden. Und das tut uns dann auch manchmal ein bisschen leid und bisschen weh, wenn die dann bei uns landen, weil
verständlich.
Ein Babytier sollte nicht sterben und sollte nicht bei uns landen, das ist schon so. Und die haben wir dann untersucht und da haben wir auch in der Sektionshalle tatsächlich nicht so viel gefunden. Das waren eigentlich relativ normale Welpen, haben wir so gesehen und haben die dann eben auch unter dem Mikroskop untersucht und haben dann da rausgefunden, dass die, ja, Missbildung im Gehirn haben.
Mhm.
Also da waren die Zellen nicht richtig angeordnet und ja, das war einfach nicht richtig ausgebildet im Gehirn. Das hat man von außen nicht gesehen. Und eben also alle 4 hatten das. Die waren auch aus einem Wurf. Grundsätzlich, wenn das bei einem Welpen vorkommt, dann denkt man ja schon irgendwie mal vielleicht an was Angeborenes. Und gerade wenn da mehrere Welpen von einem Wurf das haben. Und dann haben wir tatsächlich mal so ein bisschen Recherche betrieben, auch bei uns im Archiv geguckt, weil von dieser Züchterin gab es tatsächlich in den Jahren davor immer mal wieder Welpen, die uns geschickt hat. Das heißt, das war eine sehr gewissenhafte Züchterin, die wirklich, ist auch nicht schön, aber es gibt halt einfach mal, dass bei so einem Wurf Welpen mal einer verstirbt oder so. Und über die Jahre kam immer, also das war wirklich irgendwie ein Zeitraum von 10 Jahren oder so. Also man muss jetzt nicht vorstellen, dass sie uns andauernd ihre Welpen geschickt haben. Aber immer mal wieder hatte die uns Welpen geschickt und wir haben bei manchen was gefunden. Manche waren tatsächlich auch tot geboren und haben uns dann da rückblickend auch noch mal, wir haben aus dem Archiv noch mal uns die Schnitte rausgeholt, die wir unter dem Mikroskop angucken und haben das noch mal angeguckt unter mit oder mit dem Wissen, was wir jetzt hatten, nach was wir suchen und haben tatsächlich bei manchen von denen auch so ähnliche Veränderungen gefunden. Und dann ist natürlich bei uns irgendwie so eine Alarmglocke losgegangen, dass das vielleicht wirklich irgendwie was Genetisches vielleicht auch sein könnte, weil so Züchter züchten ja häufig über eine Zeit lang immer wieder mit den gleichen Tieren, beziehungsweise Tieren, die verwandt sind, weil sie auch mit eigenen Nachzuchten zum Beispiel weiterzüchten. Und dann haben wir da Proben genommen und wir haben Kooperationspartner an der Uni Bern und die haben da diese Proben von den Tieren genetisch untersucht und haben mal geguckt, was ist da los und haben auch dann, die Züchterin war ganz toll, hat da toll mitgearbeitet, hat auch dann Blutproben, jetzt sind wir hier bei Blutproben von den noch lebenden Tieren, also von den Elterntieren und aber auch von verwandten Tieren, dann da mit zur Verfügung gestellt, mit eingeschickt und dann wurde da tatsächlich ein Gendefekt gefunden, der in der Schnauzerpopulation offensichtlich teilweise drin ist. Und was halt wirklich richtig cool ist, gegen diesen Gendefekt kann man jetzt testen. Das ist jetzt ein wirklich,
ernsthaft?
Ja, ein kommerziell verfügbarer Test.
Und das habt ihr rausgefunden?
Naja, nicht wir alleine, natürlich.
Ja, aber du warst mit beteiligt.
Ja, tatsächlich war ich damit beteiligt, genau. Also, und das war so, finde ich, der Fall oder ja, der mich wirklich ja auch Jahre danach noch auch ein bisschen mit Stolz erfüllt, muss man das sagen.
Zu Recht.
Wenn man da bei sowas mitarbeiten kann. Genau, da waren die Neurologen aus der TIHU auch noch mit beteiligt und eben die Kollegen in der Schweiz. Und ja, jetzt hoffen wir, dass natürlich keine Welpen mehr, Schnauzerwelpen mehr gezüchtet werden, die diesen Gendefekt haben, weil man eben ja dagegen testen kann. Die Elterntiere kann man
Abgefahren. Genau. Aber das ist ja dann auch schon so ein bisschen so die Nadel im Heuhaufen.
Na klar.
So manchmal, ne?
Ja.
Also.
Ja, das war natürlich auch Glück, dass wir da was gefunden haben und auch Glück, dass das offensichtlich nicht nur ein Zufall mal war, sondern ja, dass das dann wirklich einige Tiere da betroffen hat.
Ja, wirklich. Also super, super spannend. Ich finde aber auch toll, dass die Züchterin so toll mitgemacht hat, ne?
Auf jeden Fall. Also die war da sehr hilfreich und auch ganz offen, weil sie gesagt hat, sie möchte das ja auch nicht. Und
das ist wirklich abgefahren. Das ist also, finde ich ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Aber eben dafür, also so traurig es dann wahrscheinlich ist und auch emotional, da so einen kleinen Hundewelpen zu haben, umso schöner ist es dann doch, dass irgendwie da dann doch ein Sinn hinter war, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also erleichtern ist vielleicht das falsche Wort, aber gibt dem Ganzen eben so ein bisschen Sinn,
ja,
ne? Und dafür, dass es jetzt einen Gentest gibt, also nicht schlecht. Also finde ich sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr angetan von der Geschichte auf jeden Fall.
Ja, also das ist natürlich auch wirklich selten, dass es so diese ganze Kette bis zu, ja, wirklich was kommerziell Erhältlichem geht. Also das ist auch, also das ist nicht bei uns auch nicht Alltag.
Ja. Ja, das stellt man sich ja immer in den ganzen Serien, das gibt's ja in den Serien auch immer so, ne? Keine Ahnung, wenn ich mir die ganzen Arztserien immer angucke, da wird ja auch gefühlt jede Woche irgendwie ein neuer Impfstoff entwickelt gegen irgendwas und was weiß ich alles und die krankeste OP durchgeführt, die so noch keiner gemacht hat seit über, keine Ahnung, 30 Jahren, wird ja auch jedes Mal dann gemacht, aber so ist natürlich die Realität in der Regel auch nicht. Was würdest du denn sagen, was sind so Vorurteile oder Missverständnisse, mit denen ihr vielleicht konfrontiert seid?
Oh, ich glaube, das Erste ist tatsächlich mal was sehr Persönliches, also Vorurteile uns gegenüber. Wir werden häufig so als Freaks dargestellt und wie kann man gerne mit toten Tieren arbeiten? Und ich kann sagen, also meine Kollegen und ich, wir machen das gerne, das ist so, weil das super interessant ist und wie wir eben gerade schon gesagt haben, da ist ein Sinn dahinter. Wir machen das ja nicht zum Spaß, weil wir Leichenflatterer sind.
Ja.
Aber da ist tatsächlich in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, häufig, dass nicht so der Mensch dahinter gesehen wird und eben der Grund, warum wir das machen. Weil wir sind alles ganz normale Menschen.
Ja.
Und wir sind, glaube ich, auch größtenteils sehr empathisch und können auch trotzdem sowohl mit Menschen als auch mit lebenden Tieren umgehen.
Ja, sie ist Hundetrainerin, also sie kann das.
Genau. Sponsorinfo.
Und es gibt Neues von unserem Sponsor, Hey Holy.
Die machen nämlich Spezialfutter für Hunderassen. Und tatsächlich generell 60% unserer Hunde hier in Deutschland haben Probleme mit der Ernährung, weil die nicht gut passt.
Und da gibt es jetzt ein Futterquiz und da könnt ihr ganz tolle Sachen mit rausfinden.
Genau.
Ich meine, unsere Hunde könnten nicht unterschiedlicher sein. Wir haben einmal Taylor, deutscher Schäferhund, und Fred, den deutschen Wachtelhund.
Fred ist ja nun durchaus großer Jagdhund und die können auch mal Probleme mit den Gelenken oder mit dem Magen-Darm-Trakt bekommen, wo eben die Ernährung mit Hey Holy gut Abhilfe schaffen kann.
Und das könnt ihr ganz einfach mit dem Futterquiz von Hey Holy rausfinden. Ihr geht einfach auf www.futterquiz.de, beantwortet dort Fragen und dann wisst ihr im Anschluss eben auch, was euer Liebling braucht.
Das lohnt sich also auf jeden Fall. Und wer nichts kaufen will, na, der guckt halt nur.
Aber sparen könnt ihr auch noch mit unserem Code HUNDERUNDE, alles zusammengeschrieben und großgeschrieben, 35% auf eure erste Futterbestellung. Link zu Hey Holy und auch zum Futterquiz haben wir euch natürlich in die Shownotes gepackt. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge und lasst es euren Hunden richtig schön gut gehen.
Sponsorinfo Ende.
Das ist aber tatsächlich auch ein bisschen mein Ausgleich.
Verstehe ich.
Die lebenden Tiere, die Hunde. Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Das ist eigentlich so das größte Vorurteil, dem wir begegnen.
Mhm.
Und sonst halt einfach sehr viel Unwissen darüber, was wir machen und wieso wir das machen.
Ja.
Aber ja. Dagegen tun wir ja jetzt gerade was.
Eben, wir tun was dagegen. Wir wollen ein bisschen aufklären heute. Also ich glaube auch, dass das eine sehr, sehr spannende Folge ist. Also so geht es mir auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen, dein Ausgleich, lebende Hunde. Gab es so einen Punkt, wo du dich entschieden hast, ich muss jetzt irgendwie noch Hundetrainerin werden, ich brauche irgendwie die ganzen wuscheligen Hunde um mich herum, damit ich auch einfach mal hier wieder ein bisschen irgendwie Abstand gewinnen kann, oder hatte das damit gar nichts zu tun?
Ich glaube, das hatte nicht wirklich was damit zu tun. Das hatte eher ein bisschen was auch mit meinem eigenen Hund zu tun. Also ich habe ja die kleine Wilma, die ist mittlerweile 6 Jahre, die begleitet mich also schon eine Weile, auch durch den Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal. Überhaupt bei uns auf der Arbeit gibt es tatsächlich auch sehr viele lebende Hunde.
Ja, das ist, glaube ich.
Sodass wir uns unsere Dosis lebende Tiere tatsächlich jeden Tag in der Mittagspause oder mal nebenbei am Schreibtisch auch holen können. Ja, tatsächlich, dass ich Hundetrainerin werden wollte, das hat sich so ein bisschen langsam ergeben. Also ich hatte schon immer ganz viel Spaß daran, überhaupt am Hundetraining, und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich in den Trainingsstunden, also bei Lisa, ich bin auch schon ganz lange bei Lisa in der Hundeschule, immer mal geguckt habe, was die anderen so machen. Ich habe mich gar nicht so sehr auf meinen Hund fokussiert, beziehungsweise die ist so ein kleiner Hundeschulenstreber. Das heißt, in den Stunden hat die immer alles super gut mitgemacht und ganz schnell verstanden. was nicht heißt, dass es im Alltag auch so ist. Aber das heißt, ich hatte da schon dann die Möglichkeit, mal bei den anderen zu gucken, wie das da so läuft. Und habe mich tatsächlich auch manchmal dann hinterher mit Lisa noch so unterhalten und Sachen, die mir aufgefallen sind, habe noch mal Sachen nachgefragt. Also ich habe meine Doktorarbeit auch in der Pato gemacht und habe da sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich habe da teilweise für meine Doktorarbeit 7 Tage die Woche gearbeitet und habe dann irgendwie mal gesagt, wenn ich das mal fertig habe, dann suche ich mir mal ein Hobby, beziehungsweise dann suche ich mir irgendwie mal noch was zusätzlich, ja. Und habe das aber nie so richtig konkretisiert. Und tatsächlich dann, als ich mit meiner Doktorarbeit fertig war, kam Lisa irgendwann auf mich zu und hat gesagt, sag mal,
Willst du nicht,
genau. Also ich brauche hier irgendwie Unterstützung und ich könnte mir das vorstellen. Und wäre das nicht was? Und ich habe zuerst gesagt, nee. Ich habe gesagt, nee.
Nee.
Und sie so, ja.
Warum?
Ich so, nee. Dafür habe ich auch keine Zeit. Und wenn dann, und sie, naja, okay, gut. Und dann bin ich nach Hause und habe mir das nochmal überlegt und habe auch mit meinem Partner darüber gesprochen, und er so, ja, warum nicht? Das ist doch, also genau, was du gesagt hast, du hast jetzt die Zeit, bist fertig mit deiner Doktorarbeit, das wäre doch jetzt was. Und ich unterstütze dich da, weil natürlich brauche ich da Unterstützung, ich brauche Unterstützung auch mit meinem Hund.
Ja.
Den kann ja auch, also Trainerhunde, haben wir auch schon ein paar Mal von Lisa gehört, das sind nicht die Hunde, die jedes Mal mit zur Stunde kommen und dann da bespaßt werden. Das heißt, das war ja auch am Anfang für meinen Freund viel Aufwand, auch einfach mitzumachen, mitzuziehen. Ja. Keine gemütlichen Frühstücke samstagmorgens mehr.
Nee.
Genau. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich, warum nicht?
Warum nicht?
Und dann,
jetzt ist es auch schon einige Zeit.
Ja, genau, dann habe ich das einfach mal gemacht.
Hast du einfach mal gemacht, ja.
Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Es ist manchmal doch auch anstrengend. Natürlich, wie du schon gesagt hast, ich habe einen Vollzeitjob nebenbei. Ja. Hab da aber auch mit meinem Chef von vornherein drüber gesprochen. Habe gesagt, ich würde das gerne machen. Wie sieht's aus? Wäre das in Ordnung? Und er hat da auch voll mitgezogen, hat gesagt, na klar, mach das doch. Ist ja auch für alle irgendwie gut, wenn man noch so einen Ausgleich hat.
Ja, voll.
Mal was anderes macht. Und ja, jetzt ist das tatsächlich oft der Grund, dass ich pünktlich Feierabend mache im einen Job, um dann zum anderen Job quasi zu fahren. Aber ja, macht mir auch sehr viel Freude.
Ja, das merkt man auch. Also das kann ich schon auch wiedergeben auf jeden Fall. Und lustigerweise ist Taylor großer Wilma-Fan, aber Wilma nicht so, also sie haben sich ein bisschen angenähert, aber ja. Wilma ist natürlich mit ihren 6 Jahren natürlich und Taylor, als ich glaube das erste Mal, als sie gespielt haben, war Taylor knapp über ein halbes Jahr roundabout.
Ja.
Natürlich halt irgendwie ein bisschen noch, also wie ihr wisst, für einen Schäferhund natürlich immer noch ein bisschen eher zurückhaltender, komischerweise, aber natürlich für so einen ganz kleinen Hund trotzdem ein Schäferhund und natürlich ein Junghund, der vielleicht ein bisschen, naja, wilder ist vielleicht aber nicht das richtige Wort bei Taylor, aber unkoordinierter spielt, sagen wir es mal so.
Ja genau, Wilma ist da doch sehr erwachsen,
ja.
Was das Spielen und vor allem mit so jungen Spunden angeht.
Ja, Taylor möchte halt immer rennen. Taylor möchte immer rennen.
Ja, manchmal möchte Wilma das auch,
ja,
aber manchmal.
Manchmal, ja. Taylor ist jetzt nicht so die sich auf dem Boden so rumkugelt mit anderen. So, Taylor ist eher eine Rennmaus. So macht sie auch mal, aber dann liegt sie auch meistens sehr schnell selber auf dem Rücken und sagt so, nö, ist jetzt auch, nö, also können wir nicht wieder laufen.
Ja.
Naja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, tatsächlich. Wir wollten ja gar nicht so viel über Taylor reden, das können wir vielleicht irgendwann noch anders nochmal machen. Aber wie gehst du denn allgemein mit den Emotionen da um? Es gibt wahrscheinlich schon auch Tage, die ein bisschen härter sind, oder?
Ja, also es gibt Tage, habe ich ja eben auch schon mal angeschnitten, irgendwie Fälle, die uns nicht so leicht fallen und wo wir dann auch mal, ja, entweder kurz eine Pause machen oder wenn wir einfach da mit dem Fall fertig sind, vielleicht uns auch mal kurz raussetzen, mal durchatmen. Wir sprechen viel darüber. Also wir sind ein ziemlich großes Team bei uns im Institut. Das heißt, man findet irgendwie immer entweder jemanden, der so einen Fall schon mal selbst hatte, sowas schon mal selbst erlebt hat, oder einfach jemand, der das zumindest nachfühlen kann. Und dann sprechen wir darüber. Aber ich muss sagen, außer diese wenigen Fälle, die wirklich sehr belastend sind, kann ich und eigentlich auch meine Kollegen da sehr gut eigentlich mit umgehen, weil wir lassen das quasi, wie Ärzte das auch oft sagen, wir lassen das auf der Arbeit, wir lassen das in der Sektionshalle und wenn wir da rausgehen, haben wir halt unser normales, schönes Leben mit unseren eigenen Hunden, sodass das eigentlich, ja, echt ganz gut geht. Aber wenn man mal einen blöden Tag hatte, dann darf man auch mal weinen.
Ja.
Natürlich, also das, das kommt tatsächlich ganz, ganz selten vor, aber...
Aber kann mal passieren.
Naja, kann mal passieren, natürlich.
Ja, also auf eine andere Ebene natürlich kann ich das aber auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ich war ja mal eine Zeit lang Nachrichtensprecherin und in einer Zeit, wo der Ukraine-Krieg auch angefangen hat. Und ja, du kühlst im Prinzip ein bisschen ab oder du bist irgendwie, naja, so... Du bist im Prinzip dann in Anführungsstrichen eine Arbeitsmaschine, auch wenn du ein Mensch bist natürlich in dem Moment. Aber du musst ja irgendwie diese Informationen, die du auch hast, vernünftig rüberbringen können. Und da kannst du in dem Moment die eigenen Emotionen, die du vielleicht hast, gar nicht da reinlassen. So, und es gab dann auch eine Zeit, wo es dann auch irgendwie mir auch ein bisschen zu viel wurde tatsächlich mit diesen ganz schlimmen Bildern, weil ich meine... Wir sind alle in einer Zeit aufgewachsen, wo es sowas nicht gab oder nicht so nah dran auf jeden Fall. Und da war es dann für mich auch so, dass ich irgendwann gesagt habe, so, Moment mal, Chef, ich brauche mal irgendwie eine Woche Pause. Ich muss jetzt hier mal alle Nachrichten-Apps und alle Nachrichtensender, die ich immer so habe, muss ich mal kurz aus meinem einfach mal weg. Einfach mal weg. So, und also von daher so ein bisschen auf einer anderen Ebene kann ich das, glaube ich, auch so ein bisschen nachvollziehen und kann aber auch sagen, dass man eben so ein bisschen, naja, abhärtet. Aber nicht, dass man nicht empathisch ist oder unemotional ist, sondern du funktionierst halt einfach in dem Moment, weil es dein Job ist, zu funktionieren.
Ganz genau. Und was bei uns auch noch damit reinspielt, ist, wir haben ja das nicht jede Woche.
Ja.
Wir haben das, also es ist ja nicht so, dass ich wirklich das jede Woche mache, sondern wir haben bei uns an der Uni ja eben auch noch viele andere Aufgaben tatsächlich. Also nicht nur der Teil, der wirklich praktisch in der Sektionshalle ist. Das heißt, das ist immer mal wieder ein, zwei Wochen, also schon regelmäßig, aber das ist nicht das, was ich jede Woche immer mache. Das heißt, ich sitze auch viel am Schreibtisch. Wir machen ganz viel Lehre mit den Tiermedizinstudenten. Auch das gehört da dazu, verschiedene Kurse.
Ja.
Und ja, dann eben auch noch der Part von der Einsendungsdiagnostik, das, was ich eben ja schon mal angesprochen habe, die Teile von den lebenden Tieren, die wir auch untersuchen. Da ist man emotional tatsächlich doch ein bisschen weiter entfernt von den Tieren.
Mhm.
Da haben, kriegen wir zwar einen Zettel und da steht drauf, diese, sag ich mal, Hautstanze, das Stückchen von der Haut, das gehört jetzt zu Hund Waldi.
Mhm.
Waldi ist vielleicht aber auch schon 14 Jahre alt. Das ist das, was wir dazu wissen. Das heißt, wir haben dazu kein Gesicht vom Besitzer, wir haben kein Gesicht zum Hund, ja, keine Geschichte mehr dazu. Das heißt, da fällt einem das schon leichter und das ist halt auch ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Klar hat man da manchmal auch Tage, wo man denkt, oh, das war heute kein guter Tag für die Hundewelt.
Hm.
Wenn man wirklich vielleicht viele auch schlimme Diagnosen machen musste an diesen Proben, die wir bekommen haben. Aber man kann halt auch wirklich da direkt einen großen Einfluss darauf nehmen,
wie es weitergeht.
Wie es weitergeht, genau. Ja.
Ja. Was sind denn so häufige Befunde bei euch?
Oh, also an so Organen, die wir bekommen?
Na, generell. Alles, ich will alles wissen.
Okay, häufige Befunde. Ich fange mal mit der Sektionshalle an. Bei Hund und Katzen, der, ich würde sagen, häufigste Befund, den wir sehen, ist leider, dass die zu dick sind.
Ernsthaft?
Ja, das ist wirklich, also das haben viele Tiere. Ganz, ganz viele.
Also gut, zu einem gewissen Grad wundert es mich auch nicht, weil ich glaube, die allermeisten von uns würden es auch zugeben, ja, wir verwöhnen unsere Hunde.
Also doch, das ist was, was wir leider sehr, sehr häufig sehen. Und das ist im Grunde ja auch schon eine Erkrankung, also ein Befund, so soll es nicht sein. Und dann muss man wirklich sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich. Was für ein Tier habe ich hier? Ist das ein älteres Tier?
Mhm.
Oder ist das zum Beispiel eben entweder Welpe, also wirklich Jungtier oder ein jung erwachsenes Tier. Bei den älteren Tieren ist es halt schon leider ganz oft Krebs in unterschiedlichen Organen, die wir da finden. Bei den jüngeren Tieren ist es tatsächlich eher mal dann eine Infektionskrankheit, also dass die sich irgendwo an irgendwelchen Bakterien oder Viren angesteckt haben. Und dann dadurch versterben. Und bei den ganz Kleinen, das hatten wir eben gesagt, häufig auch irgendwelche angeborenen Erkrankungen, irgendwelche Missbildungen, auch Herzmissbildungen zum Beispiel oder sowas. Ja. Aber häufig ist da natürlich relativ. Wir kriegen ja nur die Toten und die Kranken.
Ja.
Also das eben. Ist ja nicht...
Das spiegelt ja auch nicht die Realität wieder.
Ja. Also,
weil wenn du rausgehst, siehst du ja schon die ganzen Lebenden wieder.
Na klar, also das ist jetzt, das darf auch auf keinen Fall jetzt so aufgefasst werden, als würde bei
jeder Hund Krebs kriegen im Alter.
Und bei jedem Wurf Welpen welche sterben. Also das natürlich überhaupt nicht.
Nee.
Aber ja, also das ist so. Und wenn wir über die Organproben, also die Einsendungen sprechen, dann ist es auch ganz unterschiedlich. Also das, da sehen wir, würde ich sagen, am häufigsten irgendwelche Hauttumoren. Ich glaube, das kennt auch jeder, der schon mal irgendwie einen älteren Hund hatte, dass da mal irgendwo irgendwelche Knubbel entstehen. Und die werden ja heutzutage, früher hat man da wahrscheinlich einfach gar nichts gemacht, aber heutzutage nimmt man die ja Gott sei Dank häufig relativ schnell raus, je nachdem, was das ist. Und da gibt es unterschiedlichste Arten. Da gibt es wirklich Knubbel, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Zum Beispiel auch so, oder zum Beispiel so Lipome. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Nee.
Tumore aus Fettzellen.
Ist das sowas wie so Grützbeutel oder?
Nee. Nicht? Die sind also unter der Haut, das haben ganz viele alte Hunde. Und das ist zum Beispiel was, was eigentlich gar nicht schlimm ist.
Mhm.
Die können nur relativ groß werden. Nala hatte auch sowas von Lisa.
Ja.
Ja, das war auch ein Lipom. Und das wird dann, kann dann irgendwann so groß werden, dass es halt wirklich stört. Das ist dabei das Problem. Aber das von den Tumorzellen aus, da geht keine Gefahr von aus in dem Fall. Und was wir halt auch ziemlich häufig sehen, deshalb sage ich das auch immer in der Hundeschule, wer eine Hündin hat, immer schön das Gesäuge durchtasten, sind Tumore im Gesäuge bei den Hündinnen, die dann entnommen werden. Das ist schon was, was wir auch relativ häufig sehen. Aber da natürlich auch, wir sehen natürlich nur die Kranken. Oder
Ja, natürlich.
Das ist, wenn wir sagen, das ist häufig, heißt das trotzdem nicht, dass jeder Hund das bekommt.
Nein, natürlich, natürlich. Aber ja, also ich erinnere mich noch bei Daska tatsächlich, als sie relativ klein war, hat sie tatsächlich so ein, es war kein Tumor, aber sie hat tatsächlich am Kopf so eine Beule gehabt. Und das war nämlich so ein Grützbeutel tatsächlich. Und den haben wir dann aber auch entfernen lassen, weil wir dachten am Anfang, okay, sie hat sich gestoßen, aber warte mal, kriegen Hunde eigentlich auch so heftige Beulen? So irgendwie. Und weil es war wirklich schon, ich glaube schon so 2-3 Zentimeter Durchmesser. Also schon, man hat die schon gesehen auf jeden Fall. Und sie hat aber gar keine Anstalten gemacht, irgendwie, dass irgendwie, weil es ja auch im Kopf war, dass da irgendwie irgendwas Neurologisches wäre. Und dann waren wir natürlich auch beim Tierarzt und dann hat sie sich da auch schon mal so ein bisschen natürlich drauf rumgefasst und sie so, ach nee, das wird wahrscheinlich so ein Grützbeutel sein, haben sie dann entnommen und dann war es auch so ein Grützbeutel so oder sowas in der Art, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Gott sei Dank, toi toi toi, nichts Schlimmes gewesen. Aber da dachten wir auch erstmal kurz so, aha, warum hat sie da so eine Beule?
Ja klar, und dann ist natürlich immer gut, wenn man es rausnimmt und wir das dann untersuchen dürfen. Oftmals sagt man dann hinterher, na toll, hätte ich es nicht rausnehmen müssen, wenn was Gutes bei rumkommt. Aber das kann man halt von außen häufig nicht sagen.
Nee.
Und deshalb, also aus unserer Sicht, alles raus, was da nicht hingehört.
Damit Theresa ganz viele spannende Sachen zum Nachgucken hat.
So ungefähr, nee. Aber damit wir dann hoffentlich sagen können, das war nichts Schlimmes.
Ja.
Das darf da sein. Oder dass man dann halt vielleicht auch sagen muss, ja, da muss man jetzt irgendwie noch eine andere Behandlung anschließen.
Mhm. Hattest du schon mal so eine ganz kuriose Diagnose? Also wo du gesagt hast, das hätte ich einfach nie erwartet?
Ja, also so ein bisschen kurios. Also da haben wir auch eine Probe bekommen. Also bei uns heißt das dann immer Umfangsvermehrung, also ein Knubbel in der Haut von einem Hund. Und wir bekommen die dann und dann muss das ja irgendwie unter das Mikroskop kommen. Das heißt, wir schneiden das zu. Das heißt, wir schneiden da Stückchen raus, die man dann in eine Kapsel packen kann, wo man dann hinterher die Schnitte eben rausmachen soll. Und ich schneide das so an und gucke da rein. Und dann war da halt einfach ein Stock drin.
Ein Stock?
Ja, also so ein kleines Stückchen von einem Stöckchen quasi.
Okay, crazy.
Ja, da war einfach Holz drin. Also das hat man so gesehen. Das heißt, da hat sich der Hund wahrscheinlich wirklich irgendwie an einem spitzen Ast, vielleicht war es auch ein Zaun oder wie auch immer, aufgespießt.
Crazy.
Kann man sich vorstellen, tut auch weh und ist dem Hund sicher unangenehm und ist gut, dass es raus ist.
Ja.
Aber ist natürlich auch, also für Tierarzt und Besitzer dann eigentlich eine schöne Diagnose, weil
war nur ein Stück Holz.
Man kann sich jetzt noch um die Entzündung in dem Bereich kümmern und der Hund darf hoffentlich glücklich weiterleben. Aber sowas ist dann schon überraschend, dass man so denkt, huch, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, weil ja, wenn wir das anschneiden, ist da meistens kein Holz drin.
Ja. Wie lange dauert das so grundsätzlich, bis ihr so eine Diagnose stellen könnt? Also es ist wahrscheinlich auch abhängig natürlich vom, also ob ihr nur so eine Biopsie habt oder halt ein totes Tier.
Genau, das ist davon abhängig. Tatsächlich geht das bei uns ziemlich schnell. Also wenn wir nur diese Biopsien, diese Organproben bekommen, dann dauert das in der Regel, wenn da kein Knochen drin ist, weil Knochen müssen wir immer länger, müssen wir auch chemisch bearbeiten, dass wir das schneiden können, weil es einfach sonst zu hart ist. Aber sonst dauert das in der Regel so 3 Tage.
Ah, okay.
Natürlich ohne die Post, also von dem Moment, dass es bei uns ankommt, 2 bis 3 Tage bis zu, es gibt den fertigen Befund dazu. Bei den Sektionsfällen kann das länger dauern und das kann auch mal relativ lange dauern, gerade wenn wir manchmal machen wir noch weitere Untersuchungen beziehungsweise schicken noch mal Proben weg. Mhm. Wenn wir zum Beispiel eine Infektionskrankheit verdächtigen, dann gibt es dann zum Beispiel noch mal eine mikrobiologische Untersuchung. Und das kann dann schon mal 2, 3, 4 Wochen dauern, bis wir da dann einen
ist
Befund
auch
haben.
Noch schnell, der auch ist. Finde ich, also schon auch noch schnell.
Ja, wir geben unser Bestes.
Na, sehr gut. Nichts anderes wollte ich doch hören.
Ja, und ja, lange dauert immer alles, was irgendwie mit Knochen oder Zähnen zu tun hat. Mhm. Weil das einfach, kann man sich vorstellen, hart ist und dann entsprechend bearbeitet werden muss.
Ja.
Und dann dauert das schon mal deutlich länger.
Hattet ihr auch schon mal so einen Fall, gerade jetzt so, ich stelle mir, also von Hunden weg, sondern so einen Fall, wo ihr irgendwie eine Infektionskrankheit hattet und wo ihr dann sofort handeln musstet, weil da noch irgendwie eine Herde mit dran war?
Also es gibt ja in Deutschland so verschiedene Erkrankungen, die auch als Tierseuchen zählen. Da gibt es auch welche, die muss man zum Beispiel melden oder anzeigen, also beim Veterinäramt. Und das kommt tatsächlich relativ selten vor, dass wir sowas haben, wo wir auch für die Behörde irgendwie schnell handeln müssen. Aber zum Beispiel, wenn wir Schweine untersuchen, gehen immer, also regulär Proben, zum Beispiel für Schweinepest, das ist ja was, was man jetzt vielleicht mal gehört hat.
Ja.
Oder für Maul- und Klauenseuche wäre auch so eine Erkrankung, dass wir da Proben immer regulär wegschicken. Also nicht für Maul- und Klauenseuche, da gucken wir uns das vorher an, aber bei Schweinepest schicken wir immer Proben zur Untersuchung weg, um da auch so einen Überblick zu haben. Und das hatten wir, also seit ich arbeite, da arbeite zum Beispiel überhaupt gar nicht.
Mhm.
Also, aber es gibt schon mal Fälle, wo wir eben vom Vorbericht her wissen, hey, da sind wirklich noch viele Tiere krank. Das heißt, dann wollen wir da halt gerne auch schnell ein Ergebnis haben, dass wir schnell Proben wegschicken, um denen wirklich vielleicht sagen zu können, hey, das ist dieser Infektionserreger, das ist dieses Bakterium, da könnt ihr mit diesem Antibiotikum zum Beispiel behandeln. Das wird dann da auch immer direkt mitgetestet, das ist so ein Resistenztest, heißt das dann, welches Antibiotikum dann auch gegen diesen Erreger wirkt. Da zum Beispiel Schafe oder Kühe eben oder die Schweine, die wir dann, wo wir dann schon vielleicht uns noch ein bisschen mehr beeilen, sagen wir so.
Ja, hattet ihr auch schon mal so ein ganz, ich stelle mir das auch gerade wie bei Menschen vor, so einen ganz infektiösen Fall eines Tieres, wo ihr euch auch so ganz besonders schützen musstet oder so?
Ja, also das haben wir immer mal wieder, dass wir Tiere dann, also in so einem kleineren Raum bei uns sezieren, wir nennen das das Separé, zum Beispiel eine mögliche Erkrankung wäre eine Tuberkulose.
Mhm.
Und Tuberkulose können auch Tiere bekommen und das ist auch selten. Aber wenn wir das vorberichtlich schon wissen, ist das, ich sag mal, ganz nett, weil wir uns dann entsprechend schützen können. Also dann ziehen wir zum Beispiel auch eine Maske auf.
Ja.
Es gibt aber auch manchmal, dass wir ganz normal anfangen mit so einer Sektion und dann sehen wir, wenn wir den Tierkörper eröffnen, irgendwie, oh, das sieht jetzt irgendwie nicht so schön aus, sag ich jetzt mal. Das könnte in so eine Richtung gehen. Und dann, wenn wir das sehen, dann
sofort raus und Schutzkleidung.
Ja,
also,
genau,
ne?
Schutzkleidung. Und dann gucken wir halt, dass auch nicht Leute, die da jetzt nichts zu suchen haben, da rumlaufen. Also möglichst wenig Leute Kontakt haben. Dann, wir arbeiten ja grundsätzlich nach gewissen hygienischen Standards. Das heißt, eigentlich ist da grundsätzlich eine sehr geringe Gefahr, dass wir uns zum Beispiel auch irgendwie damit anstecken, wenn wir vernünftig arbeiten, sage ich jetzt mal. Und bei uns in der Sektionshalle, da gibt es zum Beispiel auch so eine Luftfilter und so eine hohe Luftwechselrate, also eine gute Lüftung, dass da sowas ganz gut läuft. Das war auch übrigens während der Corona-Zeit ganz gut bei uns. Das heißt, in der Sektionshalle konnte man tatsächlich relativ sicher arbeiten, auch mit anderen Menschen.
Ja.
Es gibt aber auch mal, also das hatten wir, das war relativ am Anfang meiner Zeit deiner Pato, auch mal, das war eine Katze, bei der dann tatsächlich Tuberkulose festgestellt wurde, aber erst dann auch durch weitere führende Untersuchungen. Das heißt, wir haben das quasi erst rausgefunden, das war nicht mein Fall, aber erst rausgefunden, nachdem die ganze Sektion und alles vorbei war. Und da war das dann tatsächlich so, dass unsere Kollegen, die wirklich direkt mit dem Fall zu tun hatten, die mussten dann auch zum Gesundheitsamt und sich da einmal durchchecken lassen, ob es für alle gut ausgegangen ist. Also da war auch nichts. Aber das kann halt schon mal passieren. Also das ist sehr, sehr selten, aber
ja. Na gut, ist ja auch Gott sei Dank bei uns in Deutschland, glaube ich, generell einfach sehr, sehr selten. Also von daher egal.
War tatsächlich ein Tier, aber auch nicht aus Deutschland.
Ja. Naja, gut, das merkt das merkt ihr wahrscheinlich auch, ne? Ob das also habt ihr so Auslandstiere häufiger oder?
Ja, naja, also
oder wisst ihr das überhaupt?
Nicht immer. Ja. Also manchmal wissen wir das schon, manchmal steht das bei uns im Vorbericht. Tier war vielleicht noch gar nicht so lange in Deutschland. Das ist was, was wir schon erfragen, wenn wir die Möglichkeit haben, mit dem Besitzer zu sprechen. Wenn wir aber einfach ein ausgefülltes Formular quasi mit dazu bekommen, dann ist das jetzt nichts, wo wir explizit zwingend nochmal danach fragen, aber es ist für uns schon nicht schlecht zu wissen. Einfach weil dann manche Erkrankung vielleicht doch noch eher in Frage kommt, als bei Tieren, die nie das Land verlassen haben, sag ich jetzt mal. Oder also, aber ganz oft wissen wir das nicht, ob das ein Hund aus dem Auslandstierschutz zum Beispiel ist.
Jetzt machst du das ja auch schon einige Jahre. Wie hat sich denn vielleicht auch so die Technik verändert? Nutzt ihr schon KI und wenn ja, in welchem Rahmen?
Oh, ja, ich mache das schon ein paar Jahre. Wir bei uns verwenden keine KI. Es gibt aber, also es gibt so ein paar wissenschaftliche Veröffentlichungen auch und es kommt immer mehr darüber, dass man KI nutzen kann, auch gerade bei der Auswertung von diesen mikroskopischen.
Ich würde sagen, bei diesen Bildern wahrscheinlich dann.
Genau. Halt, ne? Aber es ist halt wirklich noch sehr, sehr fehleranfällig und wir machen das nicht. Bei uns arbeiten tatsächlich Menschen. Krasseste Technik, die wir verwenden, ist tatsächlich so ein Spracherkennungsprogramm. Also das heißt, wir diktieren unsere Befunde quasi in den PC und dann wird es auch geschrieben. Ja. Also wir haben einmal die Diktiergeräte in der Sektionshalle. Da guckt immer noch mal ein Mensch mit drüber über das, was wir diktieren. Und dann aber eben das Spracherkennungsprogramm, was uns direkt den Text dann schreibt, den wir diktieren. Aber sonst sind wir da noch nicht so digital unterwegs.
Ja. Wie häufig habt ihr, sage ich mal, den normalen Besitzer, in Anführungsstrichen, der sich bei euch meldet, der irgendwie sagt so, hey, ich würde gern wissen, was mit meinem Tier war?
Also bei den Sektionsfällen ganz, ganz häufig. Das sind in der Regel die Besitzer, die uns die Tiere zumindest bringen. Also manchmal im Anraten des Tierarztes, aber manchmal denken die Besitzer ja zum Beispiel auch, der Tierarzt hat was falsch gemacht. Das ist ja auch eine Fragestellung, die wir bekommen. Und dann kommen sie deshalb zu uns. Bei den Einsendungen, wo wir die Organe bekommen, eigentlich so gut wie nie. Ja. Die kommen halt über den Tierarzt. Irgendjemand hat das ja entnommen.
Ja.
Aber bei den Sektionsfällen ist das schon der Fall. Und das ist häufig für die neuen Kollegen bei uns so ein bisschen eine Überraschung, weil ganz viele sagen, ja, ich bin in die Pato, weil ich wollte nicht so viel mit den Menschen zu tun.
Und du hast so viel mit den Menschen.
Genau. Und dann steht da der Besitzer, der vielleicht auch sehr traurig ist und weint. Das kann man ja auch durchaus verstehen, wenn er seinen Hund oder seine Katze da abgibt. Und da manchmal wissen die neuen Kollegen dann immer noch nicht so richtig, wohin mit sich. Aber also da wächst man auch rein. Und ja, da hat man dann schon auch mal mit den Besitzern zu tun.
Ja, klar. Irgendwie, man wächst auf jeden Fall mit seinen Aufgaben. Was würdest du denn Haltern generell so raten? Gibt es auch so Voruntersuchungen irgendwie ab einem gewissen Alter, wo man dann zum Beispiel, keine Ahnung, an Bluttests auch schon gewisse Sachen ausschließen kann vielleicht, damit sie am Ende vielleicht nicht bei euch landen oder so? Jetzt bei euch landen, das klingt auch ganz böse gerade, aber naja, gut. So ist es halt.
Naja, also ab einem gewissen Alter empfehlen ja die Tierärzte so jährliche Check-ups zu machen und dazu gehört ja in der Regel auch eine Blutuntersuchung und da werden dann Blutwerte für Leber, Niere gehören dazu. das macht auf jeden Fall Sinn, um das einfach im Blick zu haben, ob da alles taco ist, ob da alles funktioniert, so wie soll. Und dann, ja, für die Besitzer einfach selbst, dass sie ihre Tiere gut im Blick haben, was wir in der Hundeschule ja auch ab und zu mal machen, dass sie ihre Tiere überall anfassen können und auch das tun und dann wissen, was ist normal und was ist nicht normal. Also gerade, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das Gesäuge mal durchtasten, wenn man einen Rüden hat, auch das klingt ein bisschen komisch, aber die Hoden da regelmäßig mal durchtasten, dass da auch auffällt, wenn da was nicht mehr stimmt, wenn die zum Beispiel ungleich groß werden oder viel kleiner als vorher werden. Das kann beim Hoden auch ein Problem sein. Genau, dass die wissen, wo ein Knubbel sein darf, wo keiner sein soll. Ja. Einfach, dass man ja seine Tiere gut im Blick hat. Und lieber, ich sag mal, einmal mehr zum Tierarzt geht, als ja einmal zu spät. Und gerade auch, wenn irgendwo in der Haut ein Knubbel ist, solange das klein ist, lässt sich das häufig auch sehr einfach operieren. Viel besser, als wenn der Knubbel super viel größer groß ist.
Ja.
Genau. Also lieber da ein bisschen früher als später ein Auge drauf haben. Oder einfach mal dem Tierarzt das zeigen. Das heißt ja auch nicht, dass es direkt was Schlimmes ist. Kann ja auch mal einfach nur eine Beule sein.
Kann einfach nur eine Beule sein.
Genau, den Kopf gestoßen haben. Das gibt's auch tatsächlich.
Also bei Daska war das relativ häufig. Daska war sehr tollpatschig tatsächlich. Die hast du ja nie kennengelernt, aber Daska war schon, also das war auch immer sehr lustig. Die war ein kleiner Tollpatsch, die kleine Mausi. Aber Taylor ist da ein bisschen flinker unterwegs, was das angeht auf jeden Fall. Taylor ist auf eine andere Art vielleicht ein bisschen verpeilt, aber was so Koordination angeht, ist Taylor eigentlich ganz gut drauf, würde ich sagen.
Ich glaube auch.
Doch, das kann sie. Kann sie schon ganz gut. Und die ist ja so frech manchmal, ne? Gerade jetzt in der Pubertät. Ey, vor allen Dingen diskutiert sie momentan so viel. Und das ist wirklich, also hast du ja in der Folge auch gehört, schon sehr, sehr lustig, wenn sie dann wirklich da auch wirklich unterschiedliche Stimmenlagen an den Tag legt. So. Ja. Und man sich so denkt, wo kommt das her? Warum bist du so menschlich manchmal?
Ja, denn? Das ist ganz verrückt manchmal, das kann ich mir vorstellen.
Naja. Hast du denn noch so einen Wunsch vielleicht von der Gesellschaft, wie man damit umgehen soll mit dem Thema oder was du dir generell für die Zukunft noch, für deine Zukunft, deine berufliche Zukunft wünschen würdest?
Ach, ich glaube, das ist eigentlich gerade alles auf einem ziemlich guten Weg. Also wir sehen das bei uns, also die Arbeit gerade, was diese Einsendungsdiagnostik angeht, wird immer mehr. Also das heißt, es werden immer mehr Knubbel bei und Proben überhaupt bei Hunden genommen, auch bei Katzen, anderen Tieren. Aber dass man da immer früher tatsächlich in die Diagnostik geht, wissen wir, was da los ist. Also das sehen wir jetzt schon und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass wir da einfach früh in die Diagnostik gehen und dann vielleicht, noch was ausrichten können.
Ja.
Und oder noch lange was von unseren Tieren haben.
Oder dann vielleicht sogar einen Test entwickeln können. So, ne, wie mit diesem Gendefekt, was ich immer noch großartig finde. Also sehr, sehr schön, Theresa. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr fandet die Folge auch so spannend und ich glaube, sie war gar nicht so schlimm, ne? Also ich fand sie auf jeden Fall sehr, sehr spannend und hoffe, dass es euch auch so geht. Wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann fühlt euch aber auch mal ganz lieb gedrückt. Und ansonsten versprochen die nächste Folge, da geht es dann sicherlich nicht um den Tod von Hunden. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall sehr schon mal freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach gerne her damit. Gerne wieder bei Spotify unter die Folge oder einfach bei Instagram, hunderunde-podcast, einfach her mit euren Fragen und dann freuen wir uns da drauf und dann sagen wir einfach mal bis nächste Woche.
Tschüss!
Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.